Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Fast alle Familien haben natürlich so ihre Geheimnisse, ihre Geschichten. Und die von Iris Seyram ist von anderem Kaliber. Sie ist inzwischen Journalistin, ist in den 80ern und 90ern in Köln aufgewachsen. Der türkische Vater damals spiel- und tablettensüchtig. Die Mutter hält die Familie mal als Putz- und Toilettenfrau, mal als Prostituierte über Wasser. Geklaut wird auch, mehrmals kommt die Mutter ins Gefängnis. Und von all dem erzählt Iris Seyram in ihrem Buch für euch. Hallo.
Hallo, freut mich, dass ich hier sein kann.
Wir sprechen hier in der Echtzeit ja heute über Familie und die Geschichte, die du in deinem Buch erzählst, das ist eine Familiengeschichte, aber für die meisten von uns wahrscheinlich eine sehr krasse. Bevor wir so ins Detail gehen, hast du dich trotzdem wohlgefühlt in dieser Familie?
Ich habe mich mega wohl gefühlt und das ist auch das, was dann auch dazu geführt hat, dass ich so dieses wahnsinnige Bedürfnis hatte, das auch mal in die Welt rauszuschreien, weil mir so dieses Schwarz-Weiß-Denken, dieses Bild zwischen gut und schlecht und richtig, falsch, das ist mir einfach zu plakativ gewesen. Du hast es jetzt gerade in deiner Anmoderation natürlich auch diese Buzzwords drin gehabt, die, selbst wenn ich die höre, wo ich so zucke und mir so denke, ja, das klingt jetzt echt schlimm, aber da ist so wahnsinnig viel dazwischen und es gibt so echt blöde Dinge, die passieren im Leben, die einen dazu bringen, dass man dann vielleicht echt, sorry, dass ich so hart sage, aber dass man echt auch Scheiße baut. Also ich will das damit auch nicht rechtfertigen, aber ich will nur oder wollte nur ein bisschen dafür werben, dass da auch manchmal doch gute Menschen hinterstecken können.
Natürlich, klar. Das in so einer Minute zusammenzufassen, was du jetzt in ein ganzes Buch gepackt hast, das ist natürlich auch nicht so einfach. Unsere kleine Farm in Anders, aber eben mein Zuhause, so beschreibst du dein Zuhause in deinem Buch. Was konkret war denn aber anders? Wie sah euer Familienalltag so aus?
Also für mich war das ja alles so total normal, so wie das bei uns abgelaufen ist. Ich hatte ja überhaupt gar kein Verständnis dafür, dass das anders sein könnte. Ich habe bis heute Schwierigkeiten, mich ordentlich an den Tisch zu setzen beim Abendessen. Das ist für meinen Freund immer der totale Horror. Ich bin nicht damit aufgewachsen mit festen Uhrzeiten, wo es was zu essen gibt oder festen Uhrzeiten, zu denen ich ins Bett sollte oder wie ich sitze oder wie ich mich kleide. Ich hatte eine unfassbare Freiheit, die für mich selbstverständlich war, die ich aber jetzt im Nachhinein betrachtet als unglaublich wertvoll und kostbar empfinde.
Da waren aber natürlich auch noch andere Gefühle. Du beschreibst ja sehr eindrücklich, was bei euch so los war. Manchmal war kein Geld da, der Strom wurde abgeschaltet, wenig zu essen. Mal hattet ihr ein Brot für eine ganze Woche und wenn das verschimmelt war, habt ihr den Schimmel weggeschnitten und dann weitergegessen. Du hast deiner Mutter auch geholfen, sich vor der Polizei zu verstecken. Das klingt auch so nach Angst vielleicht. Hat Angst eine große Rolle gespielt in diesem Leben auch?
Ja, Angst hat eine riesige Rolle gespielt. Also ganz am Anfang nicht. Am Anfang habe ich es halt gar nicht gecheckt. Nur so, okay, ist halt so. Das war dann eher so im Teenageralter oder halt eben als diese Dinge wirklich so richtig gecrashed sind, wo ich gemerkt habe, okay, es läuft auch anders. Es gibt Familien, wo Dinge auch nicht so passieren. Und die erstmal dieses Bewusstsein bei mir auch geschafft haben und die dann auch Angst produziert haben. Dann kam nämlich auch die Angst vor der Entdeckung, davor, dass man weiß, wie wir leben. Und ich habe meiner Mutter eigentlich aktiv nicht geholfen, aber ich habe sie natürlich auch nicht irgendwie an Pranger gestellt. Ich war manchmal gelähmt, so würde ich es eher beschreiben, wenn die Polizei wieder vor der Tür stand, dass ich einfach wie so festgefroren an der Wand stand und gewartet habe, dass es vorbeigeht, dieser Moment. Diese Angst hat mich dann wirklich blöderweise sehr, sehr, sehr lange im Leben begleitet. Angst davor, abgelehnt zu werden, Angst davor, nicht dazugehören zu können. Und es ist ein unglaublich schönes Gefühl, irgendwann diese Angst auch abzustreifen, weil sie hat tatsächlich auch dazu geführt, dass ich mich innerlich wirklich verkrüppelt habe, möchte ich fast sagen. Also wenn man sich so verstellt, dass du quasi so zwei Leben lebst. Teilweise war ich wirklich in der Schule ganz anders, habe ganz anders geredet, mich ganz anders gekleidet, komme nach Hause, streife das Ganze ab, mein ganzer Slang kommt dann wieder zum Vorschein. Also teilweise habe ich echt gedacht, das ist ja schon krank, wie man sich so verstümmeln kann.
Wie geht denn so ein Doppelleben? Also wie schafft man das zum Beispiel vor den Schulkameraden zu verbergen, was zu Hause los ist und vielleicht aber auch zu Hause nicht so viel von dem anderen Leben zu erzählen.
Ja, ich habe das versucht, immer wirklich strikt zu trennen. Ich weiß gar nicht, ob es mir wirklich gut gelungen ist. Ich glaube, im Nachhinein ist es mir gar nicht so gut gelungen, wie ich gedacht habe, weil so im Nachhinein KlassenkameradInnen auf mich zukommen und sagen, ja, wir haben es eigentlich schon gewusst, wir haben es schon geahnt. Und das wusste ich auch, das habe ich schon gefühlt, dass diese Geschichte eh da draußen ist. Also war jetzt dieses kleine Coming-out, was ich für mich so in diesem Buch hatte, es war eigentlich kein wirkliches Coming-out, weil viele es eh in meinem Umfeld gewusst haben. Und das ist jetzt einfach nur für mich so eine Richtigstellung. So, okay, ja, so ist es gewesen, aber versuch zu verstehen, wie es ist. Und ich wollte eben dieses Buch halt eben auch für Menschen schreiben, die vielleicht eben noch nie mit so einer Parallelwelt in Berührung gekommen sind und einfach mal zu sehen, wie es sich eben lebt an dem Rand dieser Gesellschaft.
Die krasseste Situation, finde ich, die in dem Buch geschildert wird, ist, wo du mit deinen Freunden in einer Kneipe sitzt und deine Mutter geht außen vorbei und deine ganzen Freunde erkennen sie nicht oder kennen sie nicht und machen sich über sie lustig, wie sie läuft, wie sie aussieht, wie sie ist. Und du lachst dann mit und sagst nicht, dass das deine Mutter ist.
Ich glaube, das war so wirklich einer der persönlichen Tiefpunkte. Also es gibt im Buch noch vorher einen sehr schmerzhaften Punkt. Das war auch für mich wirklich nicht schön, auch nochmal wieder zu erfahren. Also ich habe das Buch ja geschrieben mit meinen Tagebuchaufzeichnungen und beim Lesen auch so gemerkt, dass da vieles war, was ich einfach verdrängt habe und was ich gar nicht mehr wahrhaben wollte. Und als ich diese Szene gelesen habe, musste ich echt ehrlich gesagt auch nochmal heulen, weil ich gedacht habe, so, boah, wie ätzend kann man sein? Also wie sehr kann man sich eigentlich verstellen, um irgendwo dazu zu gehören? Und ich wollte dieses Gefühl nie wieder haben.
Aber hat man da nicht trotzdem irgendwie so eine Art Schuldgefühl, was man vielleicht nie wieder ablegen kann?
Ja, total. Also es gibt ja auch diesen Wendepunkt in dem Buch, wo ich lerne, das zu akzeptieren, wer ich bin, wo ich herkomme und was meine Mutter und was mein Vater für mich getan haben. Und ich habe dann doch versucht, irgendwie auch das meiner Mutter nochmal zu sagen. Bei meinem Vater habe ich die Gelegenheit verpasst, aber dass meine Mutter das doch zu Lebzeiten auch mitbekommen hat, wie sehr mir das leid getan hat.
Wie hat sie dann reagiert?
Sie war manchmal total von den Socken. Also wenn ich ihr gesagt habe, wie toll ich sie finde mit den Sachen, die sie mir halt auch als Negativbeispiel vorgelebt hat, aber was das eben auch bei mir ausgelöst hat und was das verursacht hat, weil sie oft in Situationen, wenn ich mal wieder erzählt habe, dass ein Studienkollege oder Studienkollegin 3 Monate Praktikum im Ausland macht und dahin fliegt im Urlaub und dieses oder jenes zum Examen geschenkt bekommt, da habe ich die Traurigkeit in ihren Augen gesehen, dass sie mir das nicht geben kann. In so Situationen habe ich sie manchmal dran erinnert, was sie mir aber mitgegeben hat. Und das ist fürs Leben vielleicht ähnlich wertvoll wie ein Auslandspraktikum. Das ist nämlich wahnsinnig viel Lebenserfahrung und wahnsinnig viel Geborgenheit und Liebe, die sie mir mitgegeben hat.
Du bist mittlerweile bundespolitische Korrespondentin hier im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Du lebst in Berlin-Prenzlauer Berg, glaube ich, mit Kindern und Freund. Also so gutbürgerliche bis gehobene Mitte-Verhältnisse.
Ja, krass, ne?
Musstest du dich da selber rausarbeiten oder wie ist das passiert?
Trotz der ganzen Umstände ist mir das gelungen, weil ich Glück hatte. Und das ist das Erschütternde, dass viele Dinge, die damals mir im Wege standen, die mich eher zurückgeworfen haben, dass die auch im politischen Bereich immer noch nicht abgeräumt werden. Also man hangelt sich so langsam vor, so aus Hartz IV wird jetzt das Bürgergeld, die Zuverdienstmöglichkeiten für Kinder auch im Hartz IV-Transferbezug wird verbessert. Aber es ist immer noch nicht so der große Wurf, dass man wirklich das Gefühl hat, Mensch, jetzt gibt es eine Chancengleichheit. Also ich hatte wirklich verdammt viel Glück und viele haben dieses Glück halt nicht und das ist echt erschütternd.
Das heißt, durch deine Arbeit hast du auch noch Kontakt mit dem Umfeld, in dem du aufgewachsen bist?
Ja klar, weil aus dem Umfeld, aus dem ich komme, die sind ja noch da und viele sind weit davon entfernt, irgendwie eine geregelte Arbeit oder ein geregeltes Einkommen zu haben. Und wenn man das so mitbekommt, was da so los ist, ich wundere mich dann doch manchmal, ja, wie träge der politische Betrieb ist. Die sind gut in der Erkenntnis, wo es Fehler gibt, aber sehr schlecht darin, Lösungen zu finden und das ist sehr schade.
Iris Seyram ist Autorin des Buchs Für euch. Das ist im Klaassen Verlag erschienen. Kostet 23 Euro in der gedruckten Version. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Danke, dass ich hier sein durfte.